Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Heilige Evangelium aus St. Johannes im 4. Kapitel. Jesus kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort aber Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, und der gebe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu ihm: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Brockhaus, 6. Auflage 1994, sagt unter dem Stichwort Tabu Folgendes: Ein allgemein respektiertes Meidungsgebot, das heißt das Verbot, bestimmte Gegenstände oder Personen anzurühren, gewisse Handlungen vorzunehmen, über bestimmte Dinge zu reden oder gewisse Namen auszusprechen, um ein Unheil zu vermeiden. Soweit die Definition des Begriffes Tabu aus dem Brockhaus. St. Johannes der Evangelist hatte keinen Brockhaus, aber was ein Tabu war, das wusste er. Mindestens so genau wie die Herausgeber dieses klugen Lexikons. Und das ist immer eine aufregende, riskante und spannende Sache ist, wenn Tabus gebrochen werden, dass sich da manchmal sogar ein neues Zeitalter ankündigt, wenn ein altes Tabu gebrochen wird. Das wusste er auch. Also wenn jemand etwas tut, etwas sagt, etwas anrührt, wovon es in der Regel heißt, rühret, rühret nicht daran. Und das geschieht hier. Von Tabus und ihrer Durchbrechung erzählt Johannes. Und wären die Tabus, die hier durchbrochen werden, auch noch unsere Tabus, wäre das bei uns nicht längst anders geworden, dann würden wir jetzt etwas von dem Aufregenden spüren, von dem Kribbelnden, das da passiert. Was passiert? Auf dem Wege von Judäa nach Galiläa, also von der Mitte des Heiligen Landes in den hohen Norden, zieht der Herr mit seinen Jüngern durch das Siedlungsgebiet der Samariter oder Samaritaner. Da zog ein frommer Jude eigentlich nicht durch, aber wenn er es tat, dann im Geschwindschritt. Denn diese Typen, die da wohnten, ich benutze eine Ausdrucksweise, wie sie vielleicht ein frommer Jude in der damaligen Zeit so in seinem Empfinden gehabt hätte. Aus jüdischer Perspektive, solche Typen waren ihm unangenehm. Es gab keinen Kontakt, es gab keinen Gruß, es gab keinen Handschlag, es gab kein Gespräch. Allenfalls kaufte man ihnen wortlos das ab, was sie anzubieten hatten, was man brauchte. Warum? Deshalb, weil die Samariter oder Samaritaner, kannst sagen, wie du willst, Anhänger sind einer Mischreligion, jedenfalls aus jüdischer Sicht. Sie waren vom Tempelkult in Jerusalem ausgeschlossen. Sie hatten ihren eigenen Tempel einmal gebaut auf dem Berge Garizim. Sie waren abstammungsmäßig mit den nicht-jüdischen Elementen vermischt. Sie galten als kultisch unrein und geradezu ansteckend. Man möchte denken, fast so etwas, wie wenn heute einer AIDS hat. Nicht? Die Leute machen einen Bogen um ihn. Mit denen gibt man sich nicht ab. Ist leider so, aber das ist das Empfinden. Ich will das jetzt nicht kommentieren, ich will nur beschreiben, was das Gefühl eines Juden ist, wenn er mit Samaritern zu tun hatte. Der Herr macht nun Rast auf dieser schnellen Durchquerung Samariens am Jakobsbrunnen, den gibt es heute noch. Er hat heute noch herrliches, kühles, klares Wasser aus 30 Meter Tiefe. Und wie gut das tut, solches Wasser zu trinken, wenn man durstig ist in der Sonnenhitze. Das kann man natürlich in Mitteleuropa im Januar kaum nachempfinden. Aber wenn man mal da am Brunnen gesessen hat, in der glühenden Sonne, ja, dann weiß man, wie gut das tut. So, jetzt geht's an die Tabus. Drei Tabus werden durchbrochen. Eins nach dem anderen. Nummer eins, die Frau, die da kommt, ist eine Samariterin. Das ist wahrscheinlich schon in ihrer Kleidung erkennbar. Und auf jeden Fall daran erkennbar, dass sie ja eine ortsansässige Frau ist, die kommt, um Wasser zu schöpfen. Schon, dass man mit einem Samariter also Kontakt aufnimmt, ist für den frommen Juden unmöglich, ist ein Tabu. Macht man nicht. Tabu Nummer zwei, sie ist eine Frau. Und mit einer Frau redet ein jüdischer Mann in damaliger Zeit in aller Regel nicht. Schon gar nicht, wenn es dafür keine anderen Augen- und Ohrenzeugen gibt, es sei denn die eigene Frau. Der jüdische Mann betet bis zum heutigen Tage, wenn er fromm ist und betet, in seinem Morgengebet Tag um Tag. Originalton. Baruch ata Hashem Eloheinu Melech Haolam Shelo Asani Isha. Zu Deutsch. Gesegnet seist du, Herr, König der Ewigkeit, dass du mich nicht zu einer Frau geschaffen hast. In einem Atemzuge mit dem Lobpreis dafür, dass er nicht als Heide und nicht als Sklave geschaffen wurde. Da hält man die Luft an, nicht? Als gute Demokraten, als aufgeklärte Menschen des 20. Jahrhunderts, auf Menschenwürde und Gleichberechtigung bedacht, regt uns das auf. Und dann denken wir gewöhnlich nie darüber nach, wer denn diese, unsere heutige Einstellung, dass selbstverständlich eine Frau gleichen Wert und gleiche Würde hat, wer denn das eigentlich begründet hat, unsere Auffassung. Und wodurch? So, und hier am Jakobsbrunnen, da liegt einer der Gründe. Dass dieser Herr sich hinwegsetzt über dieses Tabu und diese Frau aufwertet, unheimlich aufwertet. Dadurch, dass er sie anredet und dadurch, dass er ihr die Botschaft des Evangeliums sagt. Er ist es, der ihr die Würde eines von Gott ernst genommenen und angenommenen und geliebten Menschen gibt. Und da steckt der Grund, warum wir heute von Menschenwürde reden. Ach ja, das vielgescholtene Christentum. was das so alles in die Wege gebracht hat. Auch sowas. Jetzt hätte ich natürlich Lust an dieser Stelle, über etwas zu reden, was hier gar nicht steht, aber was unsere Kirche im Augenblick sehr beschäftigt. Die Frage der Stellung der Frau zum kirchlichen Amt. Ich werde es aber nicht tun. Ich komme zu Tabu Nummer 3. Diese Frau hier hat, wie man so sagt, eine Vergangenheit. Das kommt später im Gespräch heraus, wenn man den Text ein bisschen weiterliest. Sie hat nämlich keinen Mann. Aber sie hat 5 Männer gehabt und der, den sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann. Ich denke, das genügt zur Charakterisierung. Mehr ist da nicht gesagt, mehr sollen wir auch gar nicht wissen. Denn wir sind alle miteinander nicht bestellt zum Richter über diese Frau und um über sie die Nase zu rümpfen. Das Problem, was da steckt, in ihrer Vergangenheit, das lasst die Frau ruhig mit dem ausfechten und regeln, der da vor ihr sitzt und sie nun um einen Schluck Wasser bittet. Jetzt war das Tabu Nummer 3, nicht? Dass er mit einer solchen Frau Kontakt aufnimmt. Und er ist es, der ihr auf den Kopf zusagt, was mit ihr los ist und ihrer Vergangenheit. Er bittet um einen Schluck Wasser. Dass er sich dieser Frau annimmt, hat damit zu tun, dass er der grenzenlos Gnädige ist. Deshalb keine Tabus, deshalb keine Ausgrenzungen, deshalb keine Abgrenzungen, deshalb keine Kontaktsperren. Er redet sie an. Die Samariterin, die Frau, die Sünderin. Normalerweise müssten ihn 3 Schranken abhalten und ihn hält nichts ab. Und das ist das Erste, was wir uns merken sollten. Er kommt und keine Schranke hält ihn auf. Er kommt zu denen, die ihn brauchen. Ohne Kontaktsperren, ohne Ausgrenzung. Ich sage, kommt zu denen, die ihn brauchen. Nun sieht das hier ja aber zunächst ganz anders aus. Nämlich danach, dass er die Frau braucht, weil die ein Schöpfgerät hat, einen Eimer, den sie da in diesen tiefen Brunnen, 30 Meter, sagte ich, runterlassen kann. Wie soll man sonst ans Wasser kommen? Man kann da reingucken, aber man kann es nicht rausholen, ne? Wenn man kein Schöpfgerät hat. Er braucht die Frau und ihre Hilfe. Er bittet sie um Wasser. Es will scheinen, als müsste die Frau, als müssten Menschen ihm überhaupt erst einmal aufhelfen. Ihm. So denken wir ja auch manchmal. Ohne viel nachzudenken. Dass wir meinen, er braucht uns. Und wir müssen ihm beistehen und müssen ihm vielleicht, was weiß ich, unsere Stimme leihen und unseren Einsatz geben und unsere Opfergaben darreichen. Und was wäre er und was würde aus seiner Kirche ohne unser Engagement? Ja. Weil er um so etwas ganz Elementares bittet. Hier ist es das Wasser. Und offenbar das nicht entbehren kann. Und ohne das nicht weiter kann. Das sieht so aus, als sei er in menschlicher Abhängigkeit. In unserer Abhängigkeit. Du meine Zeit, wenn wir versagen. Du meine Zeit, was soll dann werden aus ihm und seiner Kirche? Nicht? Wenn wir versagen. Was soll dann werden? Als ob er auf uns angewiesen wäre. Das ist alles falsch gedacht. Wenn wir denken, er braucht uns. Er kann auswechseln. Die Dinge sehen anders aus. Und er sagt es dieser Frau, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und der gäbe dir lebendiges Wasser. Sieh mal an. Und kaum hat er das gesagt, da fängt diese Frau an zu reden und zu bitten. Zu reden und zu bitten. Ganz unversehens, ganz plötzlich. Der scheinbar Hilflose bringt ihr die Hilfe. Der scheinbar oder wirklich Bedürftige nimmt sich ihrer Not an. Der Durstige bietet ihr etwas an, womit sie ihren Durst stillen kann. Ist das ein anderer Durst als den, der er hat? Nur für beides der gleiche Ausdruck. Bei ihm geht es um das herrliche, kühle, klare Wasser aus dem Brunnen und um ein Schöpfgefäß und wie man an dieses Wasser also rankommt. Aber das ist Wasser, das nur vorübergehend hilft. So weiß er es, so weiß es die Frau. So weiß es jeder. Das hilft nur gegen einen Durst, der körperlich besteht. Aber über diesem Gespräch, über das lebendige Wasser, kommt jetzt etwas anderes in den Blick. Ein Durst, ein Verlangen, eine Sehnsucht nach etwas anderem als dem kalten, klaren Wasser. Ein anderes Wasser kommt in den Blick und eine andere Quelle kommt in den Blick. Denn der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein und man könnte auch sagen, nicht vom Wasser allein. Dass körperlicher Hunger und Durst gestillt werden müssen, das ist uns klar. Und wenn sie gestillt werden können, dann ist das gut, dann ist das wichtig, dann ist das manchmal von schrecklich hoher Bedeutung und Vordringlichkeit. Aber um zu leben, um wirklich zu leben, braucht der Mensch mehr. Und darauf spricht der Herr diese Frau an. Sie braucht, jetzt sage ich es im Klartext, sie braucht Gott. Sie braucht die Heimkehr zu Gott. Sie braucht die Verbindung zu ihm. Sie braucht Vergebung, also die Beseitigung all dessen, was zwischen ihr und Gott steht und sich ständig neu auftürmt. Sie braucht Erbarmen und Liebe. Sie braucht die Gnade. Sie braucht, jetzt fasse ich alles das zusammen in einem Wort und einem Namen, diesen Jesus Christus, der vor ihr sitzt. Und sie bittet, gib mir zu trinken. Gib mir nicht nur zu trinken. Er bittet um mehr. Ohne Worte. Er bittet, gib mir deine Schuld. Und gib mir deine Sorgen. Und gib mir deine Angst. Und gib mir dein Herz. Und gib mir dein Vertrauen. Und die Frau merkt es, dass er das erbittet. Je länger sie mit ihm redet, je mehr. Sie merkt immer mehr. Sie merkt, wer er ist und was er bringt. Wasser, ach, da geht es längst nicht mehr um Wasser. Sie ist ganz nah an dem Geheimnis. Und plötzlich kommt es dann über ihre Lippen. Herr, gib mir. Herr, gib mir. Dass die Herr sagen kann. Da hat sich etwas gewandelt bei ihr. Herr, gib mir. Und genau an dem Punkt, wo die Frau das sagt, kommen wir, kommst du, komme ich hinein in diesen Vorgang. Genau an der Stelle. Da wird sie nämlich unsere Vorsprecherin oder Vorbeterin. Das soll nämlich unsere Bitte werden. Unsere Bitte. Und er ist da und gibt und stillt den Durst, den Hunger nach Leben. Er ist da, um auszuteilen. Da, am Altar, da wird es ausgeteilt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.